Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im Propheten Daniel, Kapitel 11, Vers 1 bis 21. Daniel 11. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Und nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Es wird aber ein tapferer König auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen und nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seine Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat. Denn sein Reich wird ausgerissen und anderen zuteil als jenen. Und der König des Südens wird erstarken, aber von seinen Fürsten wird einer noch stärker werden als er und eine Herrschaft begründen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Und nach Jahren werden sie sich verbünden. Und die Tochter des Königs des Südens wird zu dem König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zustande zu bringen. Aber sie wird die Macht nicht behalten und auch er wird nicht bestehen, noch seine Macht, sondern sie wird dahin gegeben werden, sie und die sie kommen ließen und der sie gezeugt hat und der sie eine Zeit lang zur Frau genommen hat. Es wird aber ein Schößling aus der gleichen Wurzel, der sie entstammte, an seine Stelle treten und wird gegen das Heer zu Feld ziehen. Ja, er wird in die Festung des Königs des Nordens eindringen und sie siegreich überwältigen. Auch ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern und kostbaren goldenen und silbernen Geräten wird er in die Gefangenschaft nach Ägypten bringen. Er wird auch einige Jahre vor dem König des Nordens standhalten. Dieser wird zwar in das Reich des Königs des Südens eindringen, dann aber wieder in sein Land zurückkehren. Doch werden seine Söhne sich zum Krieg rüsten und eine gewaltige Menge von Streitkräften zusammenziehen, und er wird kommen und überschwemmen und überfluten und zurückkehren, und sie werden bis zu seiner Festung Krieg führen. Der König des Südens wird darüber erbittert sein und ausziehen und mit jenem, dem König des Nordens, kämpfen. Dieser wird zwar ein großes Heer aufstellen, aber die Menge wird in die Hand des Königs des Südens gegeben werden. Und wenn die Menge weggenommen wird, wird sein Herz übermütig werden, sodass er Zehntausende niederwerfen wird, aber doch nicht mächtig bleiben wird. Sondern der König des Nordens wird wiederum ein Heer aufstellen, größer als das frühere war, und wird nach etlichen Jahren an der Spitze einer großen und wohlgerüsteten Streitkraft wiederkommen. Man fragt sich manchmal, haben hier die Schreiber von Game of Thrones vielleicht ein bisschen abgeschrieben? Ja? Hin, her, hin. Ne? Immer, was soll das Ganze? Ne? Aber es geht weiter. Auch werden zu jener Zeit viele gegen den König des Südens aufstehen, auch gewalttätige Leute aus seinem Volk werden sich erheben, um die Weissagung zu erfüllen, aber sie werden fallen. Denn der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufwerfen und eine befestigte Stadt einnehmen. Und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten, auch nicht die beste Mannschaft seines Volkes, denn da wird keine Kraft zum Widerstand sein. Sondern der, welcher gegen ihn gekommen ist, wird tun, was ihm beliebt, und niemand kann vor ihm bestehen. Und er wird Stellung nehmen in dem herrlichen Land und Verheerung wird in seiner Hand sein. Aber er wird sein Augenmerk darauf richten, sein ganzes Königreich in die Gewalt zu bekommen und sich dazu mit ihm zu vertragen und wird es verführen und wird ihm eine Tochter von seinen Frauen geben, um es zu verderben. Aber sie wird nicht bestehen und wird für ihn nichts ausrichten. Dann wird er sein Auge auf die Inseln richten und viele einnehmen. Aber ein Feldherr wird seinem Hohnlachen ein Ende machen. Er wird ihm genug geben, dass ihm das Höhnen vergeht. Darauf wird er sich den Festungen seines Landes zuwenden, wird aber straucheln und fallen, dass man ihn nicht mehr finden wird. Und an seiner Stelle wird einer auftreten, der einen Steuereintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lässt. Aber nach einigen Tagen wird er zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch im Krieg. An seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war, aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeicheleien des Königtums bemächtigen. Und in den folgenden Versen geht es dann um diesen verachteten König, der Antiochos Epiphanes ist. Das kommt dann aber erst so richtig beim nächsten Mal. Ich habe den Text vorher noch mal lesen lassen, damit uns Folgendes klar ist. Hinter diesen irdischen Reichen und Kämpfen findet der unsichtbare Kampf statt. Der unsichtbare Kampf zwischen dem guten und bösen Mächten, zwischen Dämonen und Engeln. Und wenn wir jetzt hier sozusagen in diese Reiche und Könige drauf gerichtet werden, wir sehen nur noch, wie die sich hin und her bekriegen, dann ist es eben ganz wichtig, dass wir diesen Blick nicht dafür verlieren, dahinter findet dieser unsichtbare Kampf statt. Das ist letztlich der entscheidende Kampf. Jetzt haben wir den ersten Teil von Kapitel 11 von scheinbar endlosen Machtkämpfen gehört. Und diese Kämpfe und diese Reiche, die sind ja alle Geschichte. Kennt ja keiner mehr. Sie haben keine Bedeutung mehr für uns. Wir könnten uns fragen, warum beschäftigen wir uns jetzt damit? Das Bedeutsame ist, dass diese Geschichte niedergeschrieben wurde, bevor sie stattfand. Sie wurde auch nicht erst von Daniel aufgeschrieben, so kurz bevor sie stattfand, sondern sie stand bei Gott von jeher festgeschrieben. Nochmal Kapitel 10, Vers 21, da steht: Doch ich will dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Also das, was du jetzt aufschreiben sollst in dein Buch, in dein prophetisches Buch, das steht bei Gott schon lange festgeschrieben. Und damit wir jetzt nochmal nachvollziehen können, wie genau Daniel die Zukunft vorausgesagt hat, wollen wir seine Angaben mit dem, was uns die bekannte Geschichtsforschung aufgezeichnet ist, was uns in dieser aufgezeichnet ist, vergleichen. Jedenfalls ein Stück weit. Ich werde nicht alle Details jetzt mit euch durchgehen. Es soll keine pure Geschichtsstunde werden. Das Thema lautet: Die Weltgeschichte ist Gottes Geschichte. Oder kurz gesagt, die Geschichte ist seine Geschichte. Im Englischen gibt es ja dieses schöne Wortspiel: History is his story. Die Geschichte ist seine Geschichte. Daniel empfing diese Vision im dritten Jahr des Kyros. Das war ja sozusagen der persische König, der das neue Reich gegründet und befestigt hat, das Perserreich. Vor ihm waren schon der Darius, das war der Meder, also der hat auch dieses Reich schon sozusagen gegründet. Kyros hat es dann noch mehr erweitert. Und dem Kyros sollten dann noch drei Perserkönige folgen. Und der dritte von ihm, das war dann der berühmte Xerxes der Erste. Von ihm ist hier in Vers 2 geschrieben. Und er war tatsächlich reicher als seine Vorgänger und hatte noch viel, viel mehr Macht und Möglichkeiten. Und er griff dann mit seinem ganzen Heer, mit all seiner Macht Griechenland an. Und diese Schlachten sind ja heute noch sehr bekannt. Also das ist diese berühmte Schlacht an den Thermopylen oder die Seeschlacht bei Salamis. Also das sind Schlachten, über die heute noch Filme gedreht werden. Griechenland wurde durch das Persische Reich wirklich sehr stark bedrängt. Sie konnten sich eigentlich kaum erwehren. Es war immer ganz, ganz knapp. Aber irgendwann hat sich das Blatt gewendet. Ich lese nochmal Vers 3. Es wird aber ein tapferer König auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Das ist jetzt Alexander der Große. Er überwand ein für alle Mal das Persische Reich und gründete sein Weltreich. Das ist das, was wir aus der Geschichte kennen. Aber wir wissen, selbst der große Alexander war nur ein Werkzeug Gottes. So wie vorher eben auch der Meder Darius nur ein Werkzeug Gottes war, um das babylonische Weltreich zu stürzen. Gott ist es, der diese Weltreiche gestürzt hat. Das wird hier im Vers 1 deutlich. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei. Also ich, das ist dieses besondere Machtwesen, wo wir bei der letzten Predigt gesehen haben, das war wahrscheinlich Christus selbst, der jetzt diesem Engel Gottes dabei stand und der sozusagen dem Perser Meder beistand, um ihn zu stärken und zu helfen, letztendlich um sein Werk, seinen Plan zu erfüllen und das babylonische Reich zu stürzen. Dann lesen wir Vers 4. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, also das von Alexander, so wird es auch zerbrechen und nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seine Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat, denn sein Reich wird ausgerissen und anderen zuteil werden als jenen. Also Alexander starb ja ziemlich schnell mit 32 Jahren, dann gab es ein großes Gerangel unter seinen Generälen, da haben sich, glaube ich, 12 Generäle um die Macht gestritten. Am Ende sind dann 4 Generäle siegreich hervorgegangen, sie haben dann sich das Reich in 4 Teile aufgeteilt und die Söhne Alexanders des Großen wurden getötet. Also keine von seiner Familie, wie es hier steht, bekamen diese Macht. Und diese folgenden Reiche waren eben nicht mehr so groß und mächtig wie das Alexander des Großen. Und 2 Reiche taten sich dann mit der Zeit da besonders hervor. Das Nordreich, das sogenannte Reich der Ptolemäer, weil der Ptolemäus das gegründet hat. Und das Südreich, das Südreich ist das der Ptolemäer, das ist Ägypten. Und das Nordreich, das ist Syrien und umgrenzende Gebiete, und das hat ein gewisser Seleukus gegründet, das sind die Seleukiden. Also genau so ist es passiert. Vers 5 lese ich erstmal. Vers 5, und der König des Südens wird erstarken, aber von seinen Fürsten wird einer noch stärker werden, als er und seine Herrschaft begründen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Also 322 vor Christus kam Ptolemäus I. in Ägypten an die Macht. Er regierte so 16, 17 Jahre bis 305. Und dieser Ptolemäus war halt sozusagen jetzt erstmal der mächtigste Herrscher, hatte einen besonderen Fürsten, der war besonders begabt, den hat er besonders gefördert, den hat er unter seine Fittiche genommen und der zog dann aus, um Babylon, also das Nordreich, einzunehmen, und das hat er auch geschafft, aber hat sich dabei gedacht, ach, da mache ich doch mein eigenes Reich draus, und wurde dann zu seinem größten Feind. Genauso wie es hier steht. Ja. Das ist der Seleukus gewesen, er hat dieses Reich der Seleukiden gegründet und dieses Reich wurde bald stärker als das Südreich. Ja, seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Und beide Reiche haben dann aber später wieder versucht, sich zu verbünden. Das ist ganz interessant. Und zwar, wie macht man das? Durch eine Hochzeit, ja, eine Heirat. Ich lese nochmal Vers 5, und der König des Südens wird erstarken, aber von seinen Fürsten wird einer noch stärker werden als er und seine Herrschaft begründen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein, und nach Jahren werden sie sich verbünden, und die Tochter des Königs des Südens wird zu dem König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zustande zu bringen. Also die Tochter, das war Berenice, das war eine Tochter eines Nachfolgers von Ptolemäus, der hieß dann Ptolemäus Philadelphos, und sie wurde die Frau von Antiochos II., der derzeitige Herrscher des Nordreichs war. Sie bekam dann sogar ein Kind. Alles hätte gut ausgehen können, Happy End, aber sie, ihr Mann, das Kind und auch der Vater wurden getötet. Höchstwahrscheinlich, wenn ich mich da richtig erinnere, sogar von der früheren Frau, von dem Antiochos. Bisschen schwierig. Denn der hat sich quasi scheiden lassen, damit er jetzt diese Tochter heiraten kann, damit die jetzt die Reiche zusammenbekommen. Und die hat dann sozusagen Rache genommen und hat die dann getötet. Und der Vater von ihr wurde auch getötet. Und so ist dieses ganze Bündnis zerplatzt. Aber im Südreich in Ägypten kam dann der Sohn, also sozusagen ihr Bruder, an die Macht. Ja, also das steht hier, er war vom gleichen Blut wie sie, aus der gleichen Familie. Und hat natürlich Rache genommen. Und das wird Vers 7 bis 8 deutlich. Es wird aber ein Schößling aus der gleichen Wurzel, der sie entstammte, an seine Stelle treten, also ihr Bruder, und wird gegen das Heer zu Feld ziehen. Ja, er wird in die Festung des Königs des Nordens eindringen und sie siegreich überwältigen. Auch ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern und so weiter haben sie dann mit nach Ägypten genommen. Genauso ist es passiert. Er hat dort oben alles platt gemacht und hat dann diese Götzenbilder mitgenommen. Als wirklich als Zeichen, wir haben euch gänzlich und eure Götter besiegt. Und dann ist er zurück und dann gab es ein paar Jahre Ruhe. Aber im Jahr 240 marschierte Seleukos II. Mit dem Beinamen Kalinikos, das heißt mit schönen Siegen. Wahrscheinlich haben sie sich die Beinamen immer selbst gegeben, ja. Also ich habe die tollsten Siege, ja. Er zog gegen Ptolemäus III., besiegte ihn komplett und zog wieder nach Hause. Dieser wird zwar in das Reich des Königs des Südens eindringen, dann aber wieder in sein Reich zurückkehren. Genauso ist es passiert. Und ihre Söhne haben dann aber den Kampf fortgeführt, traditionsgemäß. Das wird dann in den nächsten Versen beschrieben. Wir rücken mal zu Vers 16 vor. Sondern der, welcher gegen ihn gekommen ist, wird tun, was ihm beliebt, und niemand kann vor ihm bestehen, und er wird Stellung nehmen in dem herrlichen Land, und Verheerung wird in seiner Hand sein. Hier wird deutlich, auch wenn es nur an dieser Stelle mal erwähnt wird, zwischen dem Nordreich und dem Südreich war welches Reich oder welches Land das verheißene Land. Das war sozusagen der Spielball Nummer 1. Ja, da sind die immer durchgezogen, da fanden viele Schlachten statt. Also wer musste viel Leid, vielleicht sogar das meiste Leid ertragen? Es war das herrliche Land, es war das Volk Gottes. Und hier wird es eben extra betont, Antiochus Magnus ist das, von dem hier die Rede ist, knechtet das verheißene Land. In den nächsten Versen wird dann von seinem Versuch berichtet über eine Vermählung mit seiner Tochter Kleopatra. Da wollte er dann das Südreich ja, so durch einen Trick sich einverleiben. Er hat also seine Tochter Kleopatra, das ist nicht die berühmte Kleopatra aus Asterix und Obelix, sondern das ist eine, so eine Vorläuferin sozusagen. Er hat sie vermählt und hat ihr aber den Auftrag gegeben und dann wirst du das alles so deichseln, dass mir das ganze Südreich zufällt. Ja. Aber daraus wurde nichts, denn die Tochter hat sich gegen ihn gestellt. Er hat dann also mit dem König des Südens mitgemacht. Und das wird hier ja auch beschrieben. Ich lese mal Vers 19 oder Vers 17, genau. Er wird aber sein Augenmerk darauf richten, sein ganzes Königreich in die Gewalt zu bekommen, also das des Südens, und sich dazu mit ihm zu vertragen und wird es durchführen und wird ihm eine Tochter von seinen Frauen geben, um es zu verderben. Aber sie wird nicht bestehen und wird für ihn nichts ausrichten. Ja? Also sie hat sich dann gegengestellt. Und dann wird er sein Auge auf die Inseln richten und viele einnehmen, aber ein Feldherr wird seinen Hohnlachen ein Ende machen und er wird ihm genug geben, dass ihm das Höhnen vergeht. Darauf wird er sich den Festungen seines Landes zuwenden. Also er hat dann sozusagen, dass er dort keinen Erfolg gehabt hat, sich den Inseln zugewendet, hat versucht dort einfach noch Reichtum und Land einzunehmen. Das hat dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Und dann hat er sich in sein eigenes Land zurückgezogen, konnte am Ende gerade mal noch seine eigenen Festungen sichern. Aber ist dann auch jämmerlich zugrunde gegangen. Nach seinem Untergang kam Seleukos Philopator an die Macht. Und der schickte dann tatsächlich einen Abgesandten nach Jerusalem, der sollte sich des Tempelschatzes bemächtigen. Also es hat sich rumgesprochen, oh, da gibt es einen großen Schatz. Ja, hier steht, er hat einen, in Vers 20 einen Steuereintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lassen. Und es wird berichtet, dass dieser Steuereintreiber hat wohl berichtet, dass er auf dem Weg zum Tempel eine Erscheinung hatte. Und in dieser Erscheinung wurde ihm sozusagen deutlich, nein, ich kann auf keinen Fall mich an diesem heiligen Schatz vergreifen und hat sich dann da geweigert. Und kurze Zeit später wurde dann der ihn ausgeschickt hat, dieser König, der ist dann gestorben, genauso wie es hier steht. Aber nach einigen Tagen wird er zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch im Krieg. Wie ist er umgekommen? Er wurde vergiftet. Ich werde euch dann nächsten Sonntag übernächsten Sonntag nach den Eckdaten nochmal abfragen, ob ihr das euch alles auch gut behalten habt. Also dieses Hin und Her hier, ich meine, wer kann sich das merken? Ja? Sicher, gut, es liefert tatsächlich genug Stoff, um 9 Staffeln einer spannenden Serie zu drehen. Kein Problem, ja. Ich weiß nicht, ob ihr solche Serien gerne guckt. Am Ende weiß man doch in so einer Serie nicht mehr, was da überhaupt passiert ist. Es geht immer hin und her, nichts Neues, ja. Ist auf Dauer langweilig. Und man fragt sich, was haben diese Kriege außer Leid und Tod gebracht? Hat einer dann wirklich mal den Sieg davongetragen? Hat er also ein großes Reich wieder begründen können? Was haben diese Kriege gebracht, außer Leid und Tod? Man hätte denen von vornherein sagen können, Leute, bleibt einfach alle zu Hause und der Tag ist schön. Ja? Es bringt doch nichts. Also schon da sehen wir, die Menschen bekriegen sich und denken, endlich hier den Vorteil herauszubekommen, Gott hat die Geschichte in der Hand und sie werden am Ende nichts erlangen. Und obwohl das hier so sinnlos ist, dieses Hin und Her, und obwohl das auch teilweise eben auf Dauer langweilig ist und man sich fragt, was soll das alles, können wir ein paar wunderbare geistliche Lektionen von diesem Text lernen. Und zwar mindestens 3 Stück, die alle natürlich eng miteinander und vor allen Dingen mit diesem Thema, die Geschichte ist seine Geschichte, zu tun haben. Die erste Lektion ist folgende: Auf die Bibel ist Verlass. Auf die Bibel ist Verlass. Natürlich sagen jetzt viele liberale Theologen und sonstige Ungläubige, dass Daniel so exakt ist. Ihr habt ja gemerkt, also ich könnte euch noch mehr Details geben, wie hier jeder Halbvers, jedes Wort wirklich genauso passiert ist. Ja, dass Daniel so exakt ist, das kann natürlich nur darum so sein, weil das alles gar nicht von Daniel, sondern von irgendjemand aufgeschrieben wurde, nachdem es passiert ist. Ja? Klar, wie soll es denn sonst gehen? Weil keiner kann doch wirklich wissen, was passiert. Jedenfalls nicht so genau. Mag ja sein, dass es manche Leute gibt, die politisch sich gut auskennen und so manche Sachen schon vorhersagen können, nach dem Motto, es wird wahrscheinlich so werden und einer von denen hat dann recht, ach, das war ein Prophet oder so. Ja. Aber ich meine, so genau, ja? Das geht nicht, also muss nachher aufgeschrieben worden sein. Doch, es gab auch andere Wissenschaftler, gläubige Wissenschaftler, aber wirklich hochgebildete Wissenschaftler, die zig Sprachen kannten, die sozusagen zig Texte, geschichtliche Texte, Schriftrollen und so weiter studiert haben. Einer zum Beispiel, Robert Dick Wilson, aber auch noch weitere, die haben sehr, sehr viele reichliche innere und äußere Belege gefunden, dass das ganze Buch Daniel eine Einheit bildet und dass dieses ganze Buch Daniel tatsächlich aus dem 6. Jahrhundert vor Christus stammt. Innere Belege, das heißt, Belege aus dem Text, wo deutlich machen, dieser Text kann nur an der Zeit geschrieben worden sein und das ist auch wirklich eine Einheit, wir können das nicht zerpflücken, sagen, ja, der erste Teil vom Buch, so diese Geschichten von Daniel, das scheint wohl eben aus der alten Zeit zu stammen, bei Nebukadnezar und so weiter, aber der zweite Teil, Leute, das hat irgendwann später einer noch dazu gepackt. Nein, es gibt sehr viele Hinweise im Buch, dass das eine Einheit ist, aber es gibt auch äußere Belege, ja, aus der Geschichte, aus anderen Schriftrollen und so weiter, die das unterstützen. Und diese Belege, die diese Wissenschaftler in ihren Büchern zusammengetragen haben, die wurden natürlich ignoriert, aber sie wurden nicht widerlegt. Die Bibel enthält also nicht nur Wahrheit, sondern die Bibel ist Wahrheit, wie Jesus das sagt in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das Geniale ist, dass uns diese Kapitel über Dinge berichten, die wir überprüfen können. Das ist das Besondere hier, so wie ich das gerade euch ein bisschen vorgeführt habe. Ihr könntet jetzt nach Hause gehen, das Internet aufschlagen oder eure vielen Geschichtsbücher, Lexikas, Madita hat noch alte Lexikas, kannst ja mal gucken, ob das da drin steht, ja. Stimmt das? Ja, es stimmt, das ist die Geschichtsforschung. Wir können es überprüfen, das ist das Geniale an so einem Kapitel. Also diese Kapitel bestätigen die Aussage Jesu. Nun gibt es eben daneben auch viele Dinge in der Bibel, die wir nicht so einfach prüfen können. Aber solche Kapitel wie hier, die stärken unseren Glauben an die Bibel, sodass wir auch eben die Dinge über Gott oder über die Entstehung der Welt oder über den Sinn des Lebens oder über das Ziel des Lebens annehmen und glauben dürfen. Die Bibel, so zeigt uns Daniel auf, ist absolut vertrauenswürdig. Wir brauchen uns also nicht für die Bibel zu entschuldigen oder mit ihr zu verstecken. Wir brauchen uns vor denen, die die Irrtumslosigkeit und die Inspiration der Schrift bezweifeln oder leugnen, nicht verstecken. So, es ist ja ganz schön fantastisch, was wir glauben. Ich glaube das für mich, aber ich werde jetzt keine Auseinandersetzung gehen, weil am Ende ziehe ich eh den Kürzeren. Ne? Nein, brauchen wir nicht. Wir können jeden Zweifler unseren Glauben bekennen und ihn so zum Lesen ermutigen. Wir können sagen, lies doch mal das Buch Daniel. Du wirst staunen, wie exakt das ist. Also, das ist das Erste, was wir hier einfach sehen können. Auf die Bibel ist Verlass. Es stärkt unseren Glauben in die Bibel. Ja, wir haben ein Kapitel, wo wir wirklich an der Geschichte überprüfen können, wie genau Gottes Wort eintrifft. Die zweite Lektion, die wir lernen können, ist, Gott lenkt die Geschichte. Gott lenkt die Geschichte. Gott sieht also die Geschichte nicht nur voraus, sondern er lenkt sie nach seinem Plan. Stellt euch vor, ihr hättet zu der Zeit gelebt. Irgendwo bei irgendeinem Seleukus, Antiochus, Epiphanes, was weiß ich wo. Ja? Ihr hättet in der Zeit gelebt, ihr wärt ein gläubiger Jude, ihr hättet das Buch Daniel und ihr würdet das Buch Daniel kennen. Und jetzt merkt ihr, jetzt kommt wieder der König des Südens. Moment mal. Warum machen jetzt diese Hochzeit? Das steht ja hier drin. Ihr merkt, wow, das erfüllt sich, das ist genauso, wie es hier steht. Was würdet ihr denn dann schlussfolgern? Ja, dann wird sich der Rest, der hier steht, auch noch erfüllen. Das wäre die Schlussfolgerung, ja? Es wird sich genauso erfüllen, weil wir sehen, einzelne Prophetien haben sich ja schon erfüllt. So ist es ja über die ganze Bibel. Wir sehen, wie viele Prophetien haben sich schon exakt erfüllt. Dann können wir schlussfolgern, auch der Rest wird sich noch erfüllen. Gott lenkt die Geschichte nach seinem Plan. Und jetzt kommt natürlich eine Frage. Wenn ihr ein bisschen jetzt nachdenkt, wird die Frage auch in euch hochploppen, wenn wir an die Geschichte dieser Welt denken und uns mal das anschauen, was passiert, was vielleicht auch heute passiert. Wenn das wirklich so ist, dass Gott die Geschichte lenkt, warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt? Das ist doch die große Frage. Warum ist alles so, wie es ist? Wenn ein guter Gott die Geschichte lenkt, hätte er das nicht besser machen können? Ja? Ich habe heute früh ganz lange probiert, meine Predigt auszudrucken. Das ist dabei rausgekommen. Die ganze Woche funktioniert mein Internet. Und mein Drucker, es läuft alles wunderbar. Und in dem einzigen Tag und dem einzigen Moment, wo ich ihn dann wirklich brauche, den Drucker und das Internet, damit das alles irgendwie, funktioniert es nicht. Ja, warum? Muss das so sein? Ich meine, hallo, warum ist die Welt so, wie sie ist, wenn Gott doch alles in seiner Hand hat? Nun, ich werde auf diese Frage in einer extra Predigt ausführlich eingehen, weil so schnell lässt sie sich nicht beantworten, aber sie lässt sich beantworten. Oder die Bibel gibt uns jedenfalls eine Antwort und die sollten wir kennen. An dieser Stelle möchte ich unseren Sinn aber erstmal auf das richten, was uns dieser Text deutlich machen will, und zwar die Allmacht und die Souveränität Gottes. Hiob hatte ja dieselbe Frage. Hiobs Leben war zerstört, er selbst war total am Ende und er hat sich da nicht hingestellt und hat gesagt, Gott, gib mir mein altes Leben zurück. Sondern er hat sich hingestellt und gesagt, Gott, gib mir Antworten. Warum? Und dann kommt Gott und stellt ihn Dutzende von Fragen. Er gibt eigentlich gar keine Antwort. Mit diesen Fragen macht er ihnen seine Souveränität deutlich. Hiob, wer war eigentlich dabei? Warst du eigentlich dabei, als ich die Welt geschaffen habe? Hast du mich beraten, als ich all diese wunderbaren Dinge getan habe? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und Hiob konnte dann nur am Ende merken, wer bin ich, dass ich Gott hinterfragen könnte? Gott lässt sich nicht von uns zur Rechenschaft ziehen. Gott ist souverän, das sollen wir hier erkennen. Er hat alle Macht und deshalb können wir uns nicht hinstellen und ihn dann zur Rechenschaft ziehen. Der Mensch kann Gott nicht verstehen, jedenfalls nicht ganz und gar, sondern er kann sich letztlich nur ihm in die Arme werfen. Angesichts der Macht und Souveränität Gottes ist Rebellion eben nicht angesagt, sondern Demut. Vor allem, weil sich Gott eben nicht nur als der Souveräne, sondern als der treue und gnädige Gott offenbart hat. Gott hat uns sehr deutlich gemacht in seinem Wort, was absolut verlässlich ist. Ich bin nicht willkürlich, dass ich einfach jeden Tag mache, was ich will und ich ändere meine Meinung, wie ich will. Gott ist frei, er kann machen, was er will, aber er ist ein treuer und barmherziger Gott, auf dem Verlass ist. Auch andere außerbiblische Denker, die haben angesichts des wenigen, was sie wussten, was sie erkannt haben, und des vielen, was sie eben nicht wussten, und ihr kennt das ja mit Medien, jeder Sache, die man mehr erkennt, merkt man noch mehr, wie viel man alles nicht weiß, ja, haben demütig reagiert. Ja, vielleicht der berühmteste Ausspruch ist von Sokrates: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und der Sokrates, der hat viel gewusst, hat tolle Bücher, tolle Philosophiebücher geschrieben. Da sieht man, oh, der hat Einsichten gehabt, der hat viel überlegt. Und was war seine Quintessenz? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das klingt schon fast ein bisschen resignierend. Und das Buch Prediger in der Bibel, das geht sogar noch weiter. Es sagt, selbst wenn ich etwas wüsste, was würde es mir nützen? Markus Spieker, der hat ein Buch geschrieben, Jesus, eine Weltgeschichte. Der schreibt dort über diesen Prediger: Der Prediger zieht intellektuell blank und klingt wie ein Hiob, der resigniert hat. Gott hat zwar die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt, aber ihm nicht die Fähigkeit gegeben, die Ewigkeit mit dem Verstand zu begreifen. Also Gott verlangt von uns nicht, dass wir sein Handeln, sein Wesen und seinen Ratschluss immer verstehen. Wir sollen schon viel verstehen, wir sollen danach trachten, es zu verstehen, aber wir können es nicht immer verstehen. Aber er verlangt von uns, dass wir uns vor ihm fürchten und demütig unter seinem Willen beugen. Dazu hat er sich offenbart, dazu hat er uns genug offenbart, dass wir das erkennen und tun können. Und deshalb, bei aller Resignation, hat der Prediger dann doch ein Fazit, wo er sagt, ja, das Leben hat am Ende doch einen Sinn. Wenn er dann schreibt, Prediger 12, Vers 13, lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Nochmal dieser Markus Spieker, der schreibt dazu, und diese Antwort gilt uns heute noch. Der Mensch kann die göttliche Weisheit bestaunen. Er selbst kann das Absolute aber nicht verstandesgemäß ergreifen, sondern sich dem Höchsten annähern, indem er Gutes tut und Liebe übt. Wie können wir mehr von Gott begreifen? Wie können wir mehr verstehen? Indem wir uns unter ihn demütigen und versuchen, sein Wort zu befolgen. Nicht indem wir uns hinstellen und Gott zur Rechenschaft ziehen. Ja, wir dürfen Fragen stellen. Wir sollen auch nach Antworten forschen. Und Gott gibt uns ja auch Antworten. Nicht alle, aber viele. Viel mehr, als wir uns vielleicht vorstellen können. Und natürlich sollen wir uns vor allem die Frage stellen, warum lenkt Gott die Geschichte eben gerade so, wie er sie lenkt? Warum ist mir jetzt wieder dieses Unglück passiert? Was will Gott mir sagen? Ja, warum ist die Politik so, wie sie ist? Was passiert hier? Wir sollen uns diese Fragen stellen. Ja, also wir als bibeltreue Christen sollen nicht sagen, ich weiß, wo alles herkommt, Schöpfung, ich weiß so die Eckdaten der Heilsgeschichte, Kreuz, Auferstehung, und ich weiß, wo es hingeht, Himmel, das reicht mir, jetzt ziehe ich in meine Waldhütte und der Rest kann mir egal sein, Politik und so weiter ist sowieso nervig. Sollen wir nicht? Darum gibt es ja solche Kapitel in der Bibel, ja, also wo die Geschichte detailgetreu wiedergegeben wird. Es hat eine Bedeutung und wir sollen das auch erforschen. An diesem Kapitel sehen wir, dass wir aus der Geschichte lernen sollen. An dem Kapitel sehen wir, dass es wichtig ist für uns Christen, uns mit aktuellen Ereignissen zu beschäftigen oder auch über Politik einfach informiert zu sein. Und dann eben zu fragen, ja, was sollen wir daraus lernen? Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Wo haben wir mit Verführung zu rechnen oder Verfolgung? Wie können wir in dieser Welt Gutes wirken und Zeugnis geben? Das können wir nur machen, wenn wir die Welt kennen, wenn wir uns auch damit beschäftigen, nicht wenn wir uns zurückziehen. Aber das ist es eben, dass wir uns unter Gott demütigen und staunend anerkennen. Er lenkt die Geschichte. Und dann führt uns das zu einem dritten Punkt, zu einer dritten Lektion. Gott ist am Wirken, auch wenn es nicht direkt zu sehen ist. Gott ist am Wirken, auch wenn es nicht direkt zu sehen ist. Ja? Unser Problem ist doch, dass wir dann oftmals vor Augen nur noch so all das Schlechte und all die Probleme um uns herum haben. Und dann sagen wir uns, was bringt das alles? Was soll das alles? Was bringt es, dass ich mich hier noch anstrenge? Was bringt es, dass ich hier noch Gutes tue? Was bringt es, dass ich jetzt der und der Person vielleicht das Evangelium sage? Der sagt doch, ey, ist mir egal. Was bringt es, sich in dieser Stadt noch zu engagieren, wo doch sowieso hier alles vor die Hunde geht? Ich kann es doch nicht aufhalten. Schaut mal, in diesen Versen hier, da ist noch nicht einmal von Gott die Rede. Immer der Stärkste hat das Sagen und lenkt den Weltenlauf. Mal ist es halt der König des Nordens, mal des Südens. Aber der, der am stärksten ist, der die meisten Soldaten hat, der hat das Sagen. Er ordnet es seinem Willen unter. Und das verheißene Land und das Recht, das Volk der Juden, die sind hier allerhöchstens eben eine Randnotiz wert. Sie sind der Spielball der Mächtigen, mehr nicht. Also wer nur diese Verse liest, der wird nicht auf die Idee kommen, Gott lenkt die Geschichte. Wenn nicht Gott selbst diese Verse angekündigt hätte. Das ist der Punkt. Also ja, auch wenn Gott nicht zu sehen ist, wenn sein Wirken nicht erkennbar ist, so ist er der Herr der Geschichte. Und ironischerweise wird das fast am deutlichsten in diesem Kapitel, weil Gott hier die Geschichte eben so detailliert, so haargenau vorausgesagt hat. Und damit unterstreicht es die Hauptbotschaft des ganzen Buches Daniels. Egal was passiert oder trotz aller Umstände, Gott hat die Kontrolle und wird am Ende seinen Plan erfüllen. Und das, diese Wahrheit, will die Welt natürlich nicht wahrhaben. Der Mensch, der beansprucht Freiheit für sich und für sein Handeln. Mag es Gott geben, aber er soll bitte auf Abstand bleiben. Also der Mensch will Autonomie, Selbstständigkeit oder mit einem anderen Wort ausgedrückt, er will Souveränität. Warum eigentlich? Warum ist dem Menschen das so wichtig, dass Gott auf Abstand bleibt und er wirklich Freiheit hat zu tun, was er will? Warum? Weil er meint, so sein Glück zu finden. Na, die Menschen, die Menschen, mit denen ihr zu tun habt, die träumen alle von Freiheit, meinen damit, Freiheit bedeutet, ich kann machen, was ich will. Warum? Warum träumen sie so sehr davon? Weil sie hoffen, so endlich glücklich zu werden. Und weil sie sich nicht vor Gott verantworten wollen. Dieser Gedanke, dass man sich vor einem Gott verantworten muss, der wird sowieso, das darf nicht sein. Der wird geleugnet. Und dementsprechend konstruiert sich der Mensch dann seinen Gott, wie es ihm eben passt, oder er leugnet ihn am besten ganz. Und das ganze Böse in der Welt wird dann am Ende natürlich noch wie erklärt? Das kommt von den Religionen. Ja? Also es gibt viele, die sagen, diese Religionen, ja, dieser Gottglauben und vor allen Dingen eben auch das Christentum konkret, die sind dafür verantwortlich und daran schuld, dass es so viel Mord und Totschlag in der Welt gibt. Freiheit und Frieden wird kommen, wenn der Mensch sich endlich ganz von Gott emanzipiert. Das ist die Politik, die wir jetzt in unserem Land haben. Wir müssen alle Fesseln Gottes, des Wortes, also der Bibel oder dieser christlichen Tradition von uns werfen. Wir müssen wirklich den Great Reset machen, wir müssen wirklich jetzt mal richtig Hakenreine machen und dann werden wir endlich Frieden und Freiheit und Wohlstand für alle haben. Und das Wort Gottes sagt Folgendes, Sprüche 29, Vers 18, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Ist das nicht ein herrlicher Vers? Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Es ist genau umgekehrt. Gottesfurcht, Nachfolge, Gehorsam in dieser chaotischen Welt ist nicht sinnlos. Denn Gott ist souverän und er hat seinen guten Plan und er wird diesen Plan auch erfüllen. Wir sehen das an den schon bereits erfüllten Verheißungen und wissen, dann wird er auch noch die erfüllen, die noch nicht erfüllt sind. Die Frage ist letztlich, ob wir das noch glauben, dass Gott am Wirken ist, auch wenn wir es nicht sehen. Die Frage ist, ob wir glauben, dass Gott wirklich souverän ist und dass unser Gehorsam darum nicht sinnlos ist. In dieser Welt, in der die Menschen eben dabei sind, auch die letzten Spuren der Bibel auszumerzen, in der die Gemeinde verfolgt wird wie nie zuvor, in der die Globalisierung im Eiteppel voranschreitet, wo man sagt, was sollen wir dagegen tun? In der viele Kirchen schon lange die Bibel nur noch als Märchenbuch betrachten, in der die Wahrheit mit Füßen getreten wird, in der das Böse, in der das Perverse zunimmt, ja, Überhand nimmt. Glauben wir das noch? Gott ist immer noch Gott und hat die Kontrolle. Und ich hoffe, dass diese Verse, so langweilig sie vielleicht erstmal klingen, uns diesen Glauben stärken. Wir brauchen dieses Vertrauen. Und wisst ihr, warum es so wichtig ist? Weil es tendenziell noch schlimmer wird. Ich will jetzt hier nicht gleich das Ende der Welt heraufbeschwören. Keiner weiß, wann es kommt. Aber wir wissen, tendenziell, macht die Bibel deutlich, wird es noch schlimmer. So wie es damals eben auch noch schlimmer geworden ist. Die haben sich gesagt, die Juden, was soll denn jetzt noch alles passieren? Aber dann haben sie in Daniel reingeguckt und wussten, ja, oh Mann, das Schlimmste kommt ja noch. Ja, Vers 21, an seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen. Dann kommt dann dieser Vorläufer des Antichrists, dieser Antiochus Epiphanes. Und dieser Antiochus war so schrecklich, dass Daniel, wir werden es beim nächsten Mal sehen, durch diesen Antiochus letztlich hindurchgeguckt hat auf den letzten Antichristen. Ich hoffe, dass uns Daniel 11 Zuversicht in Gottes Macht gibt für das, was auf uns zukommt in den nächsten Wochen, vielleicht auch in den nächsten Jahren. Aber was wir vor allem brauchen, ist die Zuversicht in unsere Rettung durch Gott. Also es reicht nicht aus, dass wir die Zuversicht haben, Gott lenkt die Geschichte der Welt. Wir brauchen vor allem die Zuversicht in unsere Rettung durch Gott. Und diese Zuversicht bekommen wir natürlich durch das Evangelium. Christus hat den Teufel am Kreuz bereits besiegt. Und darum jeden Antichristen, auch den letzten, bereits entmachtet, noch bevor sie überhaupt an die Macht gekommen sind. Daniel 11 sollte unseren Glauben stärken, nicht nur, dass Gott der Herr der Geschichte ist, sondern dass Gott, oder sagen wir Gottes Sohn, durch seinen Tod am Kreuz den Wendepunkt der ganzen Menschheitsgeschichte und den Wendepunkt in diesem großen Kampf zwischen dem Teufel und Gott, zwischen den Feinden Gottes und dem Volk Gottes gebracht hat. Ja, wir fragen uns hier, wo kommt der Wendepunkt? Nun, hier in den Kämpfen in dieser Welt, da kommt nie ein Wendepunkt. Die werden sich bis in alle Ewigkeit totschlagen gegenseitig und es wird nichts bringen. Der Wendepunkt kommt, wenn etwas zwischen den Menschen und Gott passiert. Was in der Beziehung sich ändert. Und dieser Wendepunkt, den hat Christus vollzogen. Das war der kosmische Wendepunkt. Das klingt jetzt vielleicht schon wieder so unpersönlich, so unüberprüfbar auch. Aber wisst ihr, dieser Wendepunkt hat hoffentlich auch zum entscheidenden Wendepunkt in deinem Leben geführt. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass er zum Wendepunkt in deinem Leben noch führen wird. Der kosmische Wendepunkt wurde vollzogen, weil Jesus dort am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und da wird es ganz schnell, ganz persönlich, kommt es ganz nah. Wer Vergebung von Gott empfängt, der bekommt die Gerechtigkeit Christi angerechnet. Ich war ja gestern ja bei der ACCH-Tagung, da hatte Wolfgang Nestvogel das so schön deutlich gemacht. Wer diese Vergebung von Gott angerechnet bekommt, wer sozusagen Gerechtigkeit von Gott geschenkt bekommt, der wird dann dadurch als Frucht Freiheit in der Welt erlangen. Mitten in dieser chaotischen und bedrohlichen Welt. Ja, wer Frieden mit Gott hat, wer weiß, ich bin von Gott angenommen. Mein Leben ist in seiner Hand.
Und der Tod und der ewige Tod und das Gericht, all das ist nicht mehr das, was mich erwartet, sondern das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit. Wer das weiß, der ist frei, wie es ein Theologe sagte, vom Bann der Gegenwart. Ja, die Gegenwart ist manchmal etwas, was uns einfach in Bann hält. Wir können da nicht mehr raus. Nun, es soll nicht so sein, nochmal, dass uns die Gegenwart, die Politik und alle die Probleme einfach nicht mehr betreffen. So ist es ja nicht. Auch einfach nicht mehr berühren. Das ist mir alles egal, was hier passiert. Ne? Passiert eh, was Gott will. Am Ende kommt Christus wieder. Da warte ich jetzt einfach drauf. Es ist wichtig, Zeit und Entwicklung aufmerksam zu beobachten und nicht die Augen zu verschließen. Aber man ist befreit vom Bann der Gegenwart oder von dem Druck. Von diesem Denken, es macht doch alles keinen Sinn. Wenn wir die Gerechtigkeit von Gott empfangen haben. Die Gerechte wird aus Glauben leben. Ja. Wenn du diesen Glauben hast, wenn du diese Gerechtigkeit hast, dann wirst du leben können. Nestvogel hat gestern so ausgedrückt, wo Gott uns rechtfertigt, da zerbricht die Macht der Welt über unser Leben. Da haben wir natürlich immer noch mal Sorgen und Ängste. Ist ja nicht so, dass wir auf einmal überall stehen, eben nicht. Aber wir dürfen in Sorgen und Ängsten immer wieder Trost finden in Christus, weil er der Herr der Geschichte ist und weil er eben auch das Zentrum der Geschichte ist, weil er uns durch sein Werk errettet hat für alle Zeit. Amen.